Stückwerk, der Podcast mit Predigtimpulsen.
Hallo und herzlich willkommen zu Stückwerk, dem Podcast mit Predigtimpulsen. Hier unterhalten sich immer zwei Menschen über einen Bibeltext, der nach der EKD-Perikopenordnung gepredigt werden soll. Und heute unterhalte ich, Hanna, mich mit der Sonja. Hallo Sonja!
Hallo!
Schön, dass du da bist. Wir sind mitten in den Weihnachtsfeiertagen angekommen, und zwar am ersten Weihnachtsfeiertag, Christfest 1, und haben einen Text, wo wir vielleicht dann später auch nochmal ins Gespräch kommen können, wie wir denn eigentlich an diesem ersten Weihnachtsfeiertag und an Weihnachten unterbringen oder wie wir den damit in Beziehung setzen können. Ich würde sagen, wir springen direkt rein in die Anfänge der Mose-Geschichte. Und Sonja liest uns den Bibeltext.
Genau, der Predigtext steht bei Exodus 2 in den Versen 1 bis 10. Und es ging hin ein Mann vom Hause Levi und nahm eine Tochter Levis zur Frau. Und sie ward schwanger und gebar einen Sohn. Und als sie sah, dass es ein feines Kind war, verbarg sie ihn 3 Monate. Als sie ihn aber nicht länger verbergen konnte, nahm sie ein Kästlein von Rohr für ihn und verklebte es mit Erdharz und Pech und legte das Kind hinein und setzte das Kästlein in das Schilf am Ufer des Nils. Aber seine Schwester stand von ferne, um zu erfahren, wie es ihm ergehen würde. Und die Tochter des Pharao ging hinab und wollte baden im Nil, und ihre Dienerinnen gingen am Ufer hin und her. Und als sie das Kästlein im Schilf sah, sandte sie ihre Magd hin und ließ es holen. Und als sie es auftat, sah sie das Kind, und siehe, das Knäblein weinte. Da jammerte es sie, und sie sprach: Es ist eins von den hebräischen Kindlein. Da sprach seine Schwester zu der Tochter des Pharao: Soll ich hingehen und eine der hebräischen Frauen rufen, die da stillt, dass sie dir das Kindlein stille? Die Tochter des Pharao sprach zu ihr: Geh hin. Das Mädchen ging hin und rief die Mutter des Kindes. Da sprach die Tochter des Pharao zu ihr: Nimm das Kindlein mit und stille es mir, ich will es dir lohnen. Die Frau nahm das Kind und stillte es. Und als das Kind groß war, brachte sie es der Tochter des Pharao, und es ward ihr Sohn. Und sie nannte ihn Mose, denn sie sprach: Ich habe ihn aus dem Wasser gezogen.
Vielen Dank. Sonja, das ist ja schon eine mächtige Geschichte irgendwie. Und ja. Wir hatten es vorhin vor allem eine Geschichte voller Frauenpower. Gibt es denn eine, die dir besonders am Herzen liegt von diesen Frauenfiguren, die da auftauchen?
Also ich finde ja alle 3 Frauenfiguren, die da auftauchen, sehr beeindruckend und sehr mutig auch und sehr klug. Aber ich glaube, ich würde jetzt erstmal die Mutter von Mose hervorheben, die an dieser Stelle noch gar keinen Namen hat, sondern der wird dann erst 4 Kapitel später genannt. Da heißt sie dann Jochebed. Aber hier ist sie irgendeine namenlose Frau. Und ich finde, die handelt super klug, super vorausschauend und sehr berechnend, weil sie weiß genau, eigentlich wird ihr Sohn getötet. Eigentlich ist der Auftrag des Pharao, dass alle hebräischen Söhne, alle hebräischen Jungs getötet werden müssen. Mhm. Und sie überlegt also, okay, was ist die einzige Möglichkeit oder wie kann ich ihn irgendwie durchbringen, weil er mittlerweile zu groß ist, um ihn zu verstecken. Also nach diesen 3 Monaten, ich denke, 3 Monate geht noch, ihn irgendwie zu verstecken, und dann geht's nicht mehr. Und dann überlegt sie, okay, wenn ich ihn in Fluss setze, dann fließt er weg und stirbt. Auch nicht gut. Und deswegen setzt sie ihn aber ins Schilf, wo das Kästlein auf jeden Fall hängen bleibt. Wo sie ihn auch weiterhin im Blick haben kann, beziehungsweise seine Schwester ihn im Blick haben kann. Dann setzt sie ihn in die Nähe des Königshofs oder des Hofes des Pharao, wo sie weiß, vielleicht besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass die Tochter des Pharao da ist, weil die da regelmäßig badet. Mhm. Und vielleicht könnte das ja so sein, dass sie den findet und stellt vorsichtshalber schon mal die Schwester dieses Kindes daneben, mhm, und sagt, pass auf, und falls die Tochter des Pharao kommt und den findet, sagt der das und das und das, mhm, und hol mich. Mhm. Also das ist so von super vielen Wahrscheinlichkeiten geprägt, mhm, diese ganze Entwicklung, aber das hat die alles im Blick, mhm, und hat die alles auf dem Schirm. Richtig beeindruckend.
Und ich finde irgendwie immer, also sie ist so gar keine Helikoptermama, weil sie lässt ja ihre, sie lässt ja die andere Tochter dort zurück. Vielleicht auch als Selbstschutz. Ja. Also vielleicht ist es irgendwie auch so ein Schutzfaktor, das selber nicht mit ansehen zu müssen, was da passieren könnte oder auch nicht. Aber sie kann da auch ein Stück weit loslassen. Das finde ich so beeindruckend. Oder das ist so, ja, und vielleicht ist loslassen auch das falsche Wort, weiß ich nicht. Aber sie kann es vielleicht ein Stück abgeben, auch die Fürsorge für dieses Kind. Ja. Und merkt, sie kommt da selber an ihre Grenzen und sie braucht irgendwie Hilfe und schafft es nicht alleine, ja, dieses Kind durchzubringen.
Ja, und ich finde das auch, das macht der Text, da macht er so eine große Spannung, mhm, weil in keinem dieser Verse gesagt wird, was sie für eine Emotion dabei, mhm, empfindet. Stimmt. Sondern es wird so, okay, dann macht sie das. Aber ja, emotional ist sie überhaupt nicht, aber ist sie ja doch, weil sie ja ihren, es ist ihr Sohn, ja, den sie nicht tot sehen will. Ja. Und ich finde auch, also sie ist auch darüber hinausgehend eine richtig gute Mutter, weil sie ja auch Miriam alles erklärt.
Ja.
Also die muss ja auch verstehen, warum sie da stehen muss, stimmt, warum sie das so machen muss, und ist da super transparent.
Ja.
Ja.
Das stimmt. Und irgendwie, jetzt habe ich gerade meinen Gedanken verloren.
Alles gut. Ja, und passiert.
Fängt ja gut an.
Naja, und Miriam ist ja auch beeindruckend, dass sie das alles so durchzieht und genau weiß, was sie machen muss, dass sie im richtigen, ja, Moment zur Tochter des Pharao hingeht, ja, und der genau das sagt, was ihre Mutter ihr gesagt hat, nämlich, ich habe hier jemanden, die kann dieses Kind stillen. Ja.
Genau, das ist das, jetzt fällt mir wieder ein, was gerade mein Gedanke war, dass sie ja auch beide irgendwie proaktiv handeln. Also, dass sie sich, mhm, nicht diesem Schicksal irgendwie ergeben, sondern dass sie beide irgendwie handeln. Und das, ich finde es immer so spannend, dass es auch so plastisch erzählt wird, wie dieses Körbchen ausgestaltet, mhm, wird. Es ist ja eigentlich völlig irrelevant, wie das beschaffen ist und wie das gemacht ist. Aber da steckt für mich so drin, dieses wirklich, dass sie da was tun und dass sie sich einsetzen und da was vorbereiten und genau, das Gestalten, ihr Unglück und die große Tragik eigentlich noch gestalten.
Ja, und aus der Not alles dafür tun, dass eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit besteht, dass es doch gut ausgeht.
Ja, genau. Ja. Und jetzt, wo wir drüber reden, denke ich mir, im Kontrast zu diesen beiden Frauen oder dem Kind Miriam und der Mutter, ist ja die Tochter des Pharao eigentlich eher passiv tatsächlich. Also sie findet dieses Kind. Sie ist dann angerührt, mit dem es jammert sie. Das ist irgendwie so ein, ach, das finde ich auch so schön in diesem Lutherdeutsch, es jammert sie. Da finde ich immer gar nicht so richtig eine aktuelle Übertragung, weil Mitleid haben, ja, finde ich, trifft es nicht so richtig, dieses Getroffensein von einem Schicksal, was einem da begegnet irgendwie. Und dann ist sie, dass die das geschehen lässt und ja, die dann auch irgendwie auf, also ich meine, die checkt ja sofort, es ist ein hebräisches Kind. Und dann taucht ein zweites hebräisches Kind auf, was sagt, ich wüsste da wen, der könnte stillen. Also ich meine, sie durchschaut es, aber sie spielt dieses Spiel irgendwie mit und sie lässt sich da eigentlich vereinnahmen. Also ist jetzt vielleicht falsch formuliert, aber sie geht da mit.
Ja, aber ich finde, also Ja, ich kann deinen Gedanken voll nachvollziehen, aber in ihrer Passivität ist sie super aktiv, weil sie sich dadurch, dass sie das alles geschehen lässt, über ganz viel hinwegsetzt, was sie eigentlich zu tun oder zu lassen hat oder eben nicht zu tun hat. Weil sie ja auch zum Beispiel, also sie weiß auch, dieses Mädchen, mit dem sie sich da unterhält, ist ein hebräisches Kind, das wird eine andere Sprache gesprochen haben. Also es ist ja auch die Frage, auf welcher Sprache haben die sich unterhalten. Mhm. Sie weiß auch, das ist eine Sklavin. Mhm. Sie weiß genau auch, die Frau, die sie da jetzt geholt hat, um das Kind zu stillen, ist auch eine Sklavin. Mhm. Da darf sie sich eigentlich wahrscheinlich auch gar nicht unterhalten. Und dann bietet sie ihr sogar noch Geld an. Mhm. Und das ist ja mal ein absolutes No-Go.
Ja, aber es ist so eine Passivität, die quasi Benachteiligten ermöglicht, dass sie sich ermächtigen. Also das finde ich irgendwie spannend. Mir fallen irgendwie diese Diskurse auch mit, also sie ist sehr bewusst, sie ist sich ihrer Privilegien sehr bewusst, und kann dadurch quasi wem anders Raum geben, einem anderen Leben irgendwie noch Raum geben. Das, genau, finde ich ganz spannend. Und dann, ja, genau, aber wie du meintest, da steckt irgendwie eine riesige Machtkritik auch in ihrem passiven Handeln mit drin.
Ja, und sie ist ja auch diejenige, die Mose dann seinen Namen gibt. Da wird sie dann nämlich wieder aktiv und stellt dadurch auch ja die Verbindung her zwischen der hebräischen Abstammung, die er hat, und der ägyptischen Erziehung, die er bekommt. Weil ja der Name einerseits eben hebräisch hergeleitet wird, über dieses aus dem Wasser gezogen, und andererseits aber diese Wurzel von Mose oder Moses, was sich zum Beispiel auch in Ramses wiederfindet, also so eine ägyptische Königsnamentradition war.
Ja, genau. Ab dem Moment finde ich auch, ist ganz klar, dieses Kind gehört doch zu ihr. Also da ist dann irgendwie Besitzverhältnis ist das falsche Wort für ein Kind, aber da ist irgendwie klar, wo das Kind jetzt dann doch hingehört. Ja, und ich finde halt wirklich dieses, also was mich schon sehr bewegt, ist dieses, wenn man literarisch irgendwie nochmal schaut, was lässt die Geschichte sich weiterentwickeln, dann ist es eben dieses Angerührtsein von diesem Schicksal und von diesem Kind und dieses sich jammern lassen, ist das, was die Geschichte weiterbringt und was am Ende dann auch das gute Ende bringt. Und das ist was, was mich schon sehr bewegt, wo ich immer den Eindruck habe, ja, Mitleid oder sich für andere einsetzen, wird immer so abgetan als eigentlich schädlich und genau, also.
Und schwach irgendwie.
Genau, ja. Da hänge ich irgendwie sehr dran gerade.
Ja, aber es ist ja auch, also es ist erst dieses Mitleid, erst dieses Jammern, was dann eine Aktivität provoziert. Und was sie dazu antreibt, das zu tun, was sie dann tut.
Ja. Sie folgt da einfach diesem Impuls, dieser Menschlichkeit zu merken, das kann nicht sein, dass ihr ein Kind jetzt stirbt. Also zu merken, da passiert ein Unrecht und das wahrzunehmen eben über dieses Mitleid haben.
Ja, und das ist vielleicht auch ihre Form der Rebellion gegen die Macht, die ihr Vater ausübt.
Das ist natürlich jetzt sehr spekulativ.
Entschuldigung, das ist Spekulation, das weiß man nicht. Aber
das kann natürlich sein, dass sie noch andere Gründe hatte. Oder sie kann selber keine Kinder bekommen. Und also,
das, genau. Das kann auch sein. Aber es ist irgendwie so eine Menschlichkeit gegenüber dem grausamen Festhalten an Machtverhältnissen.
Ja. Das stimmt, das hatten wir noch gar nicht, das haben wir jetzt einfach vorausgesetzt, ne, dass unsere Hörenden die Vorgeschichte kennen. Das ist natürlich für die Predigt, muss man auch nochmal gucken, aber diese Vorgeschichte mit, dass der Pharao Angst hat, die Hebräer werden zu mächtig und diesen Mordbefehl an allen kleinen Jungen rausgibt. Übrigens ist jetzt ein Side-Hint, aber ich finde es immer super spannend, wenn ich das in der Grundschule erzähle, dann hängen die immer gar nicht so sehr daran, wie brutal das ist, sondern dann hängen die immer daran, warum nur die Jungen. als ob Mädchen nicht gefährlich werden könnten. Das finde ich immer total spannend. Und dann sind es eben die Frauen, die gerade irgendwie diese Machtkritik durchsetzen am Pharao. Aber das ist jetzt irgendwie nochmal eine andere Spur.
Stimmt, ja. Aber spannend.
Und dieses Mitleid auf einmal wieder das Schicksal der Einzelnen sehen gegen eine Politik, die irgendwie auf einem ganz anderen Interessensebene arbeitet, als zu sehen, dass es hier um Menschen geht und dass da jeder Einzelne seinen Wert hat und sein Lebensrecht hat. Mhm. Ja, finde ich, ein toller Text zu predigen. Würde mir total Spaß machen, wenn jetzt nicht erst ein Weihnachtsfeiertag wäre. Also
ja, die liturgische Einordnung ändert.
Und dann denkt
alles so ein bisschen.
Dann ist es ja an diesen Weihnachtsfeiertagen auch nochmal so, diese Geschichte passt ja zu Weihnachten. Also die Parallelen irgendwie gerade zum Matthäusevangelium oder die Parallelen, die das Matthäusevangelium dazu aufmacht, sind ja da und gegeben. Aber am ersten Weihnachtsfeiertag dreht sich ja alles eigentlich um diesen Johannesprolog. Also das ist ein bisschen schräg, wie dieser Text da reinkommt. Genau.
Ja, oder halt auch nicht reinkommt. Also das muss man dann halt entscheiden. So, da spricht man diese Tradition von wegen, also es muss alles um Johannesprolog gehen und sagen, nee, diesmal geht's halt um Exodus und nicht um Johannes. Oder ja, versucht man irgendwie die homiletische, hermeneutische Meisterleistung, das zusammenzubringen.
Also wer das zusammenbringt, die Predigt, würde ich gerne lesen. Auch von unseren Hörenden. Johannesprolog in Beziehung. Ich meine, gibt es bestimmt irgendwie eine Beziehung, aber ich glaube, ich würde eher die Schiene fahren, explizit zu machen, okay, es sind verschiedene Möglichkeiten, über Weihnachten nachzudenken. Der Johannesprolog ist eine Möglichkeit, über diese Menschwerdung nachzudenken, und die Geburtsgeschichten sind eine andere Möglichkeit. Und ja.
Ja, ich glaube, das ist ein bisschen einfacher, ein bisschen pragmatischer. Aber es ist bestimmt kreativ.
Mit dem Johannesprolog.
Mit dem Johannesprolog.
Du, wir könnten jetzt fünfmal im Dreieck hüpfen. Wir hatten ja vorhin dieses, im Vorgespräch hast du das erwähnt, mit diesem feinen Kind. Dass es diese Gutsprechung ist. Oder magst du es selber nochmal erklären?
Ja, genau. Ich habe überlegt, wie ich das irgendwie so einbringen kann. Und dann dachte ich, ach komm, so wichtig ist das nicht. Und das ist eigentlich auch nicht wichtig, aber es ist ein schönes Detail. Denn im hebräischen Text steht in Vers 2, oder also im Deutschen steht, und als sie sah, dass es ein feines Kind war, verbat sie ihn 3 Monate. Und dann habe ich mir überlegt, okay, was steht da im Hebräischen? Und da steht ki tofu, also dass er gut war. Und das ist ein Zitat aus Genesis 1 oder kommt eben in Genesis 1 auch vor, nach jedem Schöpfungswerk. So, und Gott sah, dass es gut war. Mhm. Und da ist eben genau der gleiche Wortlaut, ki tofu. Mhm. Und dann bin ich drauf gestoßen, dass in der rabbinischen Literatur, die ja immer kreativ mit so Bibelstellen umgehen und mit der Verbindung von Bibelstellen, dann gesagt wird, okay, weil das ki tofu zum ersten Mal in Verbindung der Erschaffung des Lichtes vorkommt, bedeutet das, dass bei der Geburt des Mose der ganze Raum voller Licht war. Mhm. Da haben die so festgehalten. Und ich finde das ganz lustig, könnte eine Verbindung zu Weihnachten sein, weil ja diese ganzen Krippendarstellungen auch immer so mit dem Licht sind, das von der Krippe aus ausgeht und den ganzen Raum erstrahlt. Mhm. Ist vielleicht ein bisschen um drei Ecken gedacht, aber ich finde es ganz lustig.
Genau.
Keine Ahnung, ob das den Predigtschreibenden hilft, aber es ist ein Bild.
Ja. Und ich hing jetzt eben irgendwie mit diesem, mit dieser Verbindung von dem zweiten, oder von diesem, was ist das dann, Vers 2, ein feines Kind in Genesis 1, und dann kann ich ja wieder in den Johannesprolog springen. Aber das ist dann schon sehr hin und her gehüpft. Also müsste man nochmal durchdenken.
Ja, aber ich finde, das ist schon auch echt eine schwierige Frage. Wie bringt man Exodus und diese Geschichte von Mose in diesem Körbchen mit mit Weihnachten zusammen? Weil ich glaube, die Leute erwarten schon, oder also ich meine, der liturgische Anlass ist ja Weihnachten. Mhm. Und einfach Weihnachten komplett nicht zu erwähnen, wäre spannend.
Ja. Ja. Irgendwie dieses rettende Handeln, was so gegen die politischen Erwartungen läuft, das finde ich ist schon auch eine Parallele. Und es ist auch was, was ja vielleicht bleibend aktuell ist. Also wie setzt sich das Gute durch? Mhm. Oder wie kommt es in die Welt? Und dass es eben nicht geschieht über die normalen politischen Machtwege, doch manchmal auch. Also das ist jetzt... aber in den Geschichten, die wir kennen von der Geburt Jesu oder jetzt hier der Geburt Mose, dass es eben ja, dem Unrecht entgegenläuft und dass die Kinder gerettet werden, bei Matthäus dann ja auch ja, mit dem Kindermord.
Ja. Es läuft ja auch dem viel mächtigeren Unrecht entgegen. Mhm. Also das ist ja die Anweisung, Kinder zu töten, kommt jeweils vom Pharao oder eben von Herodes. Mhm. Und ist ja aus einer ganz anderen Machtposition herausgesprochen als die Einzelschicksale, die wir in den Geschichten begleiten. Wo ganz viele verschiedene Charaktere und Figuren zusammenspielen müssen, damit das funktioniert, um dieses eine Kind durchzubringen.
Ja.
Und das ist aber immer von berechnendem Handeln begleitet. Also sowohl die Weisen aus dem Morgenland wissen, wenn wir das und das und das so machen, dann könnte es funktionieren. Und das machen die Frauen hier ja auch.
Ja. Ja. Ich musste gerade auch ans Magnifikat denken. Weil ich vorhin irgendwie drüber nachgedacht habe, Mensch, was singt man denn nach diesem Text für ein weihnachtliches Lied? Und jetzt dachte ich mir, naja, vielleicht findet man ein Magnifikat, was man singen kann, was ja irgendwie auch noch in diese Zeit passt und auch zu diesem Text passt. Und nicht direkt auch dann irgendwie eine christologische Deutung hat, sondern irgendwie nochmal dieses rettende Handeln Gottes in der Kontinuität ja auch nochmal ganz anders auffasst oder zum Ausdruck bringen
kann. Ja, und was auch ja die starken Frauen der Heilsgeschichte miteinander verbindet.
Ja.
Also ohne Maria wäre das alles nicht so abgelaufen und ohne Jochevet und die Tochter des Pharao und Miriam wäre das auch alles nicht so abgelaufen.
Ja, stimmt.
Und die ganzen anderen Frauen, die noch so in der Bibel erwähnt werden.
Ja. Gibt es denn was, Sonja, was du von dem Text irgendwie auch mit in deinen Alltag nimmst, wo du denkst, das bewegt dich?
Also, ich bin total beeindruckt von dem Mut dieser Frauen und von ihrem berechnenden Handeln und von dem Ineinandergreifen. Also die arbeiten zusammen, weil sie ein Ziel vor Augen haben und das ist, dieses Kind durchzubringen. Und sich nicht von politischen Machtverhältnissen zurückschrecken oder abschrecken lassen, die sie nicht nur nicht nachvollziehen können, sondern die sie als ungerecht empfinden. Und sich dadurch ja selber massivst in Lebensgefahr bringen. Aber das Risiko gehen sie ein. Und ja, das nehme ich mir als Vorbild mit, würde ich mal sagen.
Ja, schön. Ich hänge gerade noch an der Miriam, die sich traut, einfach vorzupreschen und zu sagen, hey, ich kenne da eine Mutter und da irgendwie... dieses Kind ihrer Mutter zumindest zum Teil, also die ersten 2-3 Jahre oder was, nochmal zurückzugeben. Und da, wo ich den Eindruck habe, also man weiß ja nicht, ne, inwiefern war das abgesprochen oder nicht, aber sie nutzt irgendwie den Handlungsspielraum, den sie hat. Sie nutzt hier vielleicht auch das Privileg, dass sie als Mädchen unterschätzt wird und ihr vielleicht nicht unmittelbar Lebensgefahr droht. Weil sie ist ja nur ein Mädchen. Ich meine, das, ja. Ist jetzt auch nicht das Schönste, aber ja, das irgendwie dann auszuspielen und zu nutzen, finde ich, glaube ich, beeindruckend. Also ich habe den Eindruck, alle drei haben sich total klar, was sind ihre Möglichkeiten und was sind ihre Rollen und wie können sie handeln. Das finde ich total beeindruckend.
Mhm.
Ja, und das, glaube ich, nehme ich mir auch so vorbildmäßig irgendwie mit. So.
Schön. Ja, ich habe noch ein Zitat aus einer Predigthilfe, die ich ganz schön fand, die vielleicht auch für die Predigtarbeit hilft. Ich lese den Satz einfach mal vor. Der Zitat des Friedens, nochmal, der Gott des Friedens setzt sich durch als Mensch mit Frauenpower, zivilem Ungehorsam und Entmächtigung.
Mhm.
Also sowohl in der Weihnachtsgeschichte, gut, Maria ist ein bisschen passiver als die Frauen bei Mose, aber ja, es ist eben der Gott des Friedens, der da durchscheint und der sich für Menschlichkeit einsetzt.
Oder der in Menschlichkeit seine Wirkung findet.
Oder das. Noch schöner. Ja.
Nun hoffen wir, liebe Hörer und HörerInnen, dass ihr das auch in euch etwas wirken konnte, vielleicht für eine Predigt, die bei euch ansteht am ersten Weihnachtsfeiertag, in der Zeit, wo man viel unterwegs ist mit Predigen. Wir hoffen und wünschen euch, dass ihr trotzdem die Lust nicht daran verliert, zu predigen über diese Feiertage. Ja, wir freuen uns, von euch zu hören, wenn ihr Rückmeldung habt zum Podcast oder wenn ihr uns auch mal Stücke von euren Predigten schicken wollt, die vielleicht inspiriert waren durch unseren Podcast. Freuen wir uns, von euch zu hören. Ihr könnt euch an uns wenden über redaktion@stückwerk-podcast.de. Ansonsten wünschen wir euch gesegnete Feiertage und verabschieden uns bis zum nächsten Mal. Schön, dass ihr dabei wart.
Tschüss.
Tschüss.
Dieser Podcast ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.